Das Wort in der Generalaussprache hat der Herr Abgeordnete Sund. Ja.
Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, ohne überzogenes Pathos, dies ist ein wichtiger Tag. Der Deutsche Bundestag wird nach fast zweijährigen Beratungen das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer verabschieden. Die Beratung war nicht einfach. Da gab es in der Koalition erhebliche Unterschiede in den Ausgangspositionen. Es gab und es gibt die unterschiedlichen Interessenlagen der Arbeitnehmer und der Anteilseigner. Es gab und es gibt das breite Spektrum wissenschaftlicher Positionen mit konstruktiver Kritik über Bedenklichkeiten bis hin zur Ablehnung. Da war die Ungeduld derjenigen, die wissen, welch entscheidende Bedeutung der Ausbau paritätischer Mitbestimmung für die Sicherung und weitere Gestaltung einer freiheitlich-demokratischen Ordnung hat. Und da war der Widerstand all derer, die nur für die Befestigung alter gesellschaftlicher Machtpositionen kämpfen und die jede Veränderung denunzieren. Wir sind während der Beratung von einer interessierten und engagierten öffentlichen Diskussion und Kritik begleitet worden. Manchmal auch bloß hämisch und bösartig. Und da waren auch die Besserwisser, da waren die Rechthaber und da waren die Verzagten. Natürlich hat dieser schwierige Gestaltungsprozess seine Spuren im Entwurf des Gesetzes hinterlassen. Mancher Abstrich wird bitter registriert. Manche praktische Klarstellung wird begrüßt werden. Das ist im Gesetzgebungsverfahren nun einmal so und muss nicht Anlass sein, über den Kompromiss als Problem der Gesellschaftsethik zu philosophieren. Entscheidend aber ist dies: Die Koalition hat allen Widerständen zum Trotz eine gemeinsame Lösung gefunden. Und diese Lösung bringt die Mitbestimmung entscheidend voran. Anfang 1972 wurde die betriebliche Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz umfassend neu geregelt. Und 1973 ist das Personalvertretungsgesetz hinzugekommen. Mit dem Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer werden mehr als 600 Unternehmen erfasst. Seine Grundpfeiler: Erstens, die Mitbestimmung gilt für Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, die mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäftigen. Zweitens, auch Konzerne und Teilkonzerne unterliegen der Mitbestimmung. Wenn die Konzernunternehmen insgesamt eine Arbeitnehmerzahl von mehr als 2000 erreichen. Drittens, die Aufsichtsräte der Unternehmen sind mit der gleichen Zahl von Vertretern der Arbeitnehmer und der Anteilseigner zu besetzen. Viertens, die gewerkschaftlichen Organisationen werden in die Mitbestimmung der Arbeitnehmer einbezogen. Fünftens, die Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter im Aufsichtsrat durch Urwahl oder durch Wahlmänner, wobei in Unternehmen mit mehr als 8000 Arbeitnehmern die Wahl durch Wahlmänner die Regel sein wird. Sechstens, die Mitglieder des Unternehmensvorstandes werden vom Aufsichtsrat bestellt. Siebtens, ein Arbeitsdirektor vertritt als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied die sozialen Belange der Belegschaft. Und achtens, die bewährte Montanmitbestimmung bleibt ebenso erhalten wie für kleinere Unternehmen die Eindrittelbeteiligung nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, am Beispiel eines Facharbeiters in der chemischen Industrie da tun, was sich für ihn durch die Einführung der neuen Mitbestimmung ändern wird. Das Unternehmen, und davon wollen wir ausgehen, das den Facharbeiter beschäftigt, wird in der Rechtsform eine Aktiengesellschaft geführt. Die Belegschaft soll etwa 5000 Arbeitnehmer umfassen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft, der die Aufgabe hat, den Vorstand zu berufen, dessen Geschäftsführung zu kontrollieren und wichtige unternehmenspolitische Entscheidungen zu fällen, bestehe aus 12 Mitgliedern. Gegenwärtig werden 2/3 davon, also 8 Mitglieder, von den Aktionären in der Hauptversammlung des Unternehmens gewählt. Das restliche Drittel der Aufsichtsratsmitglieder, die 4 Arbeitnehmervertreter, Arbeiter und Angestellte, wählen die Betriebsangehörigen. Hierbei hat der Facharbeiter Stimmrecht. Er kann auch nominiert und selbst in den Aufsichtsrat gewählt werden. So sieht es das Betriebsverfassungsgesetz vor. Das neue Mitbestimmungsgesetz verlangt, dass der Aufsichtsrat dieses Chemiewerks künftig mit der gleichen Zahl von Anteilseigner und Arbeitnehmervertretern zu besetzen ist. Auf die Arbeitnehmerseite entfallen also 6 Sitze. Davon müssen 4 Vertreter, Arbeiter, Angestellte und leitende Angestellte aus dem Unternehmen selbst stammen und 2 von den Gewerkschaften vorgeschlagen werden, die im Unternehmen vertreten sind. Der Facharbeiter kann bei der Wahl der Vertreter der Arbeiter im Aufsichtsrat und bei der Wahl der Vertreter, die die Gewerkschaften nominiert haben, seine Stimme in die Waagschale werfen. Darüber hinaus kann er auch selbst in den Aufsichtsrat gewählt werden, wenn ihn seine Kollegen aufstellen. Im Unternehmensvorstand wird ein Arbeitsdirektor tätig sein. Der Facharbeiter kann darauf vertrauen, dass im Aufsichtsrat die Arbeitnehmervertreter seine Belange wahrnehmen, dass sie über mehr Mitbestimmung verfügen, wenn es darum geht, den Kurs festzulegen, den das Unternehmen steuert. Dabei geht es um Entscheidungen, die sich auf die Sicherheit seines Arbeitsplatzes ebenso auswirken wie auf seine Arbeitsbedingungen. In seiner Regierungserklärung vom 18. Januar 1973 hat Willy Brandt das Mitbestimmungsgesetz für die sozialliberale Koalition angekündigt. Ich zitiere: Den Ausbau der Mitbestimmung sehen wir als eine unserer Hauptaufgaben. Mitbestimmung gehört zur Substanz des Demokratisierungsprozesses unserer Gesellschaft. In ihr erkennen wir die geschichtliche Voraussetzung für jene Reformen, die in ihrer Summe den freiheitlichen Sozialstaat möglich machen. Mitbestimmung, so heißt es weiter, als Ordnungselement im Arbeitsleben, aber nicht nur dort, heißt natürlich auch Mitverantwortung tragen. Beides gehört zusammen. Wir werden das Unternehmensrecht im Sinne der Mitbestimmung der Arbeitnehmer in dieser Legislaturperiode weiterentwickeln. Bundeskanzler Helmut Schmidt hat in seiner Regierungserklärung vom 17. Mai 1974 diese Position nachdrücklich unterstrichen. Er erklärte, dass in der Ausweitung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer einer der wesentlichen gesellschaftspolitischen Aktivposten der sozialliberalen Koalition zu sehen sei. Der Bundeskanzler führte aus, eine Gesellschaft, die sich wirtschaftlich und sozial nach vorne bewegen will, ist ohne Mitbestimmung und ohne die dazu gehörige Mitverantwortung nicht zu denken. Meine Damen und Herren, dass es zwischen den Regierungsparteien unterschiedliche Auffassungen in der Mitbestimmungsfrage gab und gibt, haben wir nie verhehlt. Aber von Anfang an waren die Koalitionspartner gewillt, trotz ihrer unterschiedlichen Positionen einen Kompromiss zu finden und diesen Kompromiss gemeinsam zu tragen. Praktische Politik ist ohne den Kompromiss nicht möglich. Demokratie ist ohne den Kompromiss undenkbar. Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ist der Meinung, dass mit dem Mitbestimmungsgesetz der Schritt getan wird, der jetzt möglich ist, um den Arbeitnehmern mehr Rechte zu sichern. Wir Sozialdemokraten haben zur Mitbestimmung stets eine klare Position bezogen, die unverändert gilt. Im Orientierungsrahmen 85, der im November 1975 auf unserem Parteitag in Mannheim mit überwältigender Mehrheit verabschiedet wurde, ist unmissverständlich klargestellt: Die SPD tritt für eine Verwirklichung der paritätischen Mitbestimmung ein. Weiter heißt es dann: Die Unternehmensverfassung durch Gesetze umzugestalten, ist unser Ziel. Dabei geht es darum, in der Unternehmensordnung die Arbeitnehmer neben den Anteilseignern gleichberechtigt zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind die Aufsichtsräte, durch die die Unternehmensleitungen eingesetzt, kontrolliert und abberufen werden, paritätisch mit Vertretern der Arbeitnehmer und Anteilseigner zu besetzen. Soweit der in Mannheim beschlossene und für unsere Partei gültige Orientierungsrahmen. Zu diesem Ziel, meine Damen und meine Herren, bekennen wir uns. Wir lassen damit aber nicht zugleich den erreichten Kompromiss abwerten. Denn das neue Mitbestimmungsgesetz bringt unzweifelhaft jetzt wesentliche Fortschritte im Interesse der Arbeitnehmer. Wir wollen, dass überall dort, wo Herrschaft über Menschen ausgeübt wird, die Betroffenen in sinnvoller Weise an der Ausübung und Kontrolle beteiligt werden. Bei der Mitbestimmung geht es also um die Legitimation von Macht und um die Kontrolle von Macht. Dieser Auftrag schließt ein, dass Mitbestimmung nicht gewissermaßen verordnet werden kann. Sie wäre dann eine Einrichtung, die verstauben und bürokratisieren müsste. Die Mitbestimmung ist ein Angebot. Und dieses Angebot ist von den Arbeitnehmern in der Bundesrepublik, überall dort, wo es gemacht wurde, mehr und mehr genutzt worden. Sachverständig, verantwortungsbewusst und mit Sinn für das richtige Maß. Wo immer in der Wirtschaft Mitbestimmung praktiziert wird, da ist dies kein blutleerer Begriff. Er ist im betrieblichen Alltag Schritt für Schritt ausgefüllt und fester Bestandteil im Leben der Beteiligten geworden. Und genau hier, meine Damen und Herren, genau hier stoßen wir zum Kern der Mitbestimmung. Es geht um die Würde des Menschen. Da ist nicht die feiertägliche Würde gemeint. Es geht um die Würde im Alltag, um das sich nicht ducken müssen. Aus dem Wirtschaftsuntertanen zum Wirtschaftsbürger werden, heißt das im Godesberger Programm unserer Partei. Und so ist auch das Recht des Menschen auf Selbstbestimmung zu verstehen. Wir haben nicht ein Bild vom Menschen, der als Arbeitnehmer im Produktionsprozess verwertet wird, der eingepasst wird. Und darin gründet auch das lange und zähe Ringen um Mitbestimmung, das über das erste Betriebsrätegesetz der Weimarer Republik und über zahlreiche Etappen zu diesem Gesetze führt und weiter in die Zukunft weist. Dieses Ringen konnte nur erfolgreich sein, weil die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften dabei unsere Weggefährten waren und sind. Und das alles hat mit Selbstbestimmung zu tun. Das ist eben etwas anderes als die Verballhornung eines Begriffs durch die Opposition, den sie nur strapaziert, um damit ganz anders motivierte Veränderungswünsche etwa beim Wahlverfahren des Gesetzentwurfs zu rechtfertigen. Die Frage, meine Damen und Herren von der Opposition, des geeigneten Wahlverfahrens, auch in einem Mitbestimmungsgesetz, ist keine Wertfrage. Sie ist eine reine Frage der Zweckmäßigkeit. Wir haben die Diskussion darüber, Kollege Franke, stets offen geführt. Ob die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in Urwahl oder nach dem Wahlmännerverfahren gewählt werden sollen, kann man ohne Berücksichtigung der Wirkung überhaupt nicht entscheiden. Niemand wird sich gegen die Prinzipien der Urwahl aussprechen. Niemand wird aber auch die Wirkungen der Urwahl in großen Unternehmen übersehen können. Wir waren von Anfang an der Meinung, und dies kann man in der Begründung des Regierungsentwurfs nachlesen, dass die Urwahl in großen Unternehmen in ihrer Wirkung weniger demokratisch ist. Dies kann man anhand zahlreicher Beispiele, und wir haben das miteinander diskutiert im Ausschuss, auch durchaus plausibel machen. In einer Unternehmung, deren einzelne Betriebe sich an verschiedenen Orten der gesamten Bundesrepublik befinden, hätte eine Wahl gemäß den Prinzipien der Urwahl fatale und seltsame Folgen.
Herr Abgeordneter, gestatten Sie inzwischen uns, Herr Abgeordneter,
aber gerne. Auszubringen.
Herr Kollege Sund, wenn das richtig ist, was Sie hier gerade sagen, würden Sie dann in der Konsequenz Ihrer eigenen Überlegung auch dazu übergehen, die Wahl eines Bundestagsabgeordneten mittels Wahlmänner hier auch durchzuführen? Oder halten Sie da die Urwahl für ein anderes Instrument?
Herr Kollege Franke, ich glaube, Sie übersehen hier einige Dinge, die man in diesem Zusammenhang durchaus einbeziehen muss. Sehen Sie, die Frage der Zweckmäßigkeit von Urwahl und Wahl über Wahlmännergremien hat ja damit zu tun, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, deren Betriebe über das gesamte Gebiet der Bundesrepublik verstreut sind. Hier ist es überhaupt nicht möglich, dass die Beschäftigten miteinander und untereinander kommunizieren. Hier ist es nicht möglich, dass sie sich austauschen, dass sie in Beziehung zueinander treten. Und hier gibt es ja, wenn Sie diesen Vergleich hier in die Diskussion einführen wollen, bei uns aus gutem Grund auch das Prinzip des Wahlkreises, der einen regional überschaubaren Bereich abgibt, in dem durchaus aufgrund der darin enthaltenen politischen Organisation der Parteien Möglichkeiten der Kommunikation gegeben sind und von daher eine völlig andere Ausgangslage gegeben ist, als in den Fällen, wo Sie eben in einem Großunternehmen die Streuung der Einzelbetriebe und damit die Hemmung der Kommunikation der Beschäftigten dieser Betriebe untereinander haben. Denn es würde doch sonst dazu führen, dass möglicherweise die Beschäftigten in einem Teilbetrieb eines Unternehmens, die zusammenhalten, und das müsste gar nicht mal der größte Teilbetrieb sein, im Grunde alle Aufsichtsratsmitglieder stellen würden. Ich glaube aber, dies sind Dinge, die haben wir miteinander gründlich ausdiskutiert, und mir kommt es darauf an, hier dazu tun, dass es sich hier nicht um eine Wertfrage handelt, wo man noch den Begriff der Selbstbestimmung strapazieren kann in diesem Zusammenhang, sondern mir kommt es darauf an, hier dazu tun, dass es sich um reine Zweckmäßigkeitsentscheidungen handelt. Aber um Ihnen entgegenzukommen, es steht außer Zweifel, dass die Urwahl auch in Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten richtig sein kann, und zwar dann, wenn sich die Arbeitnehmer nicht auf viele Betriebe verteilen. Und ich meine, wir haben mit dem Mitbestimmungsgesetz hier eine vernünftige Grenze gezogen. In Unternehmen mit weniger als 8000 Beschäftigten wird die Urwahl die Regel sein. In Unternehmen mit mehr als 8000 Beschäftigten wird auf das bewährte Wahlmännerverfahren zurückgegriffen, das ja auch seit 20 Jahren praktiziert wird. Über das Institut des Arbeitsdirektors hat es manche Spekulationen gegeben. Die Vertreter der Opposition waren sich bei ihrer sonst praktizierten Vielfachstrategie in dieser Frage sogar einmal darüber einig, wie und was verhindert werden sollte. Dass ihnen dies nicht gelingt, dürfte jedermann einleuchten. Denn in dem vorliegenden Gesetz ist der Arbeitsdirektor ein gleichberechtigtes Mitglied im Vorstand. Und es braucht nicht besonders betont zu werden, dass dieser Vorstand nach deutschem Unternehmensrecht ein Kollektivorgan darstellt. Es ist auch jedermann klar, dass der Arbeitsdirektor dieses Mitbestimmungsgesetzes rechtlich nicht völlig die gleiche Stellung einnimmt wie der Arbeitsdirektor nach dem Montan-Mitbestimmungsgesetz. Das Institut Arbeitsdirektor ist vielmehr nach dem Vorbild des Mitbestimmungsergänzungsgesetzes konzipiert. Und dabei können wir uns auf Erfahrungswerte aus diesem Bereich stützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass der Arbeitsdirektor für seine Arbeit das besondere Vertrauen der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat braucht und ohne ihre dauerhafte Unterstützung auch gar nicht sinnvoll und wirksam arbeiten kann. Denn es ist ja gerade seine Aufgabe, die sozialen Belange der Belegschaft zu vertreten. Mit diesem Gesetz, meine Damen und meine Herren, verwirklichen wir nicht die Parität von Arbeit und Kapital. Wir meinen, dass die vollständige Gleichgewichtigkeit beider Faktoren die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in den Betrieben noch weiter verstärkt hätte. Parität heißt ja gerade, dass keine Seite ohne die andere auskommen kann, sei es der Faktor Arbeit, sei es der Faktor Kapital. Aber, und das weiß jeder in diesem Haus, für eine solche Lösung gibt es keine parlamentarische Mehrheit. Und das ist nun der Punkt, an dem es notwendig ist, sich mit der Stellung der Opposition zur Mitbestimmung zu befassen. Sie hat zum Zustandekommen dieses Gesetzes nichts beigetragen. Zeichnen wir die wichtigsten Stationen einmal nach. Es begann mit ihrer Qual, sich innerhalb der CDU auf eine gemeinsame Linie in der Mitbestimmungsfrage einigen zu müssen. Herr Maucher, Ihre Zwischenfragen können mich wirklich irritieren, muss ich sagen. Also auf eine solche Zwischenfrage war ich nun überhaupt nicht gefasst. Sie hatten doch die Qual, sich hier innerhalb Ihrer Partei auf eine gemeinsame Linie in der Mitbestimmungsfrage einigen zu müssen. Unter dem verheerenden Eindruck, den die Öffentlichkeit vom Mitbestimmungsbeschluss des Düsseldorfer Parteitages von 1971 und nicht zuletzt auch vom Abstimmungsverhalten des Ministerpräsidenten Kohl dort gewinnen musste, kam es dann zum Hamburger Beschluss von 1973. Dieser Beschluss blieb jedoch Papier. Franz Josef Strauß wusste warum. Die Sozialausschüsse haben ja ihren Widerspruch. Ja, lassen Sie ihn sprechen, lassen Sie ihn selber sprechen. Die Sozialausschüsse haben ja ihren Widerspruch gegen die Hamburger Beschlüsse erklärt und haben mit der Fraktion doch den Burgfrieden damit erkauft, dass die Fraktion verzichtet hat, ihren Entwurf einzubringen, und dafür haben Sie darauf verzichtet, einen Entwurf der Sozialausschüsse einzubringen. So in der inzwischen nachhaltig autorisierten Rede von Franz Josef Strauß in Sonthofen. Die CDU war also nicht fähig, aus ihrem Beschluss einen Gesetzentwurf mit allen seinen Konsequenzen, manchmal, das will ich einräumen, grausamen Konsequenzen zu machen. Bis heute liegt ein solcher Entwurf nicht vor. Nun, die Opposition ist nicht gehindert, bei unserem Gesetz zuzusteigen. Sie würde sonst nie wieder Anschluss an die Entwicklung gewinnen. Für eine anspruchsvolle Oppositionspartei, meine Damen und Herren, ist dies aber kein überzeugendes Bild. Und ich meine, das kann in Wirklichkeit, aber Herr verehrtester Kollege, nicht wahr, das kann in Wirklichkeit doch überhaupt niemanden wundern. Da war der Entwurf der Regierungskoalition für den CDU-Vorsitzenden Kohl nach einer dpa-Meldung vom 23. Juni 1974 ein Anschlag gegen ein Stück Freiheit in unserem Lande. Und, meine Damen und Herren, wer nun dagegen hält, natürlich, Sie werden sagen, da hat sich etwas geändert, und davon war ja eingangs die Rede. Aber wer dagegen hält, dass der Entwurf verändert worden sei, der muss nun auf etwas anderes hingewiesen werden. Er muss nämlich hingewiesen werden auf das Schreiben 176 des Wirtschaftsrates der CDU e.V., dem Herr von Bismarck vorsitzt. Und darin, meine Damen und Herren, und dies fällt mir schwer hier so zu bewerten, ist die niederträchtige Wertung zu lesen, dass der Koalitionskompromiss nahezu einem Ermächtigungsgesetz für die Fremdbestimmung gleichkomme. Und dann gibt es die andere Seite der Union, die mit Norbert Blüm diese Äußerung des bedeutenden Meinungsmultiplikators zu Recht als eine politische Geschmacklosigkeit qualifizierte. Und von dieser Seite, Herr Kollege Blüm, wenn ich den Zwischenruf richtig verstanden habe, dann haben Sie eben gesagt, Sie meinen dasselbe. Ich finde, das hätten Sie nun wirklich, anstatt immer nur mit der papiernen Fahne Ihres Hamburger Programms durch die Lande zu ziehen, inzwischen mal miteinander abklären können und dann vielleicht auch in einem Gesetzesentwurf Ihren Niederschlag finden lassen können. Und nun kommen die Drei-Mann-Anträge im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, in dem die Opposition schließlich dem Gesetzentwurf zustimmte, nachdem sie vorher den gleichen Text im Wirtschaftsausschuss und im Rechtsausschuss abgelehnt hatte. Wahrlich ein seltsames Schauspiel, doch noch nicht alles. Die Drei-Mann-Anträge im Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung, die sollten doch den Eindruck erwecken, als ginge es darum, Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes durchzusetzen. Ich war im Ausschuss, Herr Kollege. Es zeugt schon von einer gehörigen Portion Naivität anzunehmen. Diese Anträge von drei Abgeordneten könnten uns in Verlegenheit bringen. Herr Kollege Blüm, die Arbeitnehmer, die wissen nämlich ganz genau, dass auch in der Mitbestimmungsfrage ihre Interessen nur mit der Mehrheit der sozialliberalen Koalition durchgesetzt und abgesichert werden können. Und die gesamte sozialpolitische Gesetzgebung der vergangenen Jahre liefert dafür den Beweis. Nun kann sich der CSU-Abgeordnete Graf Stauffenberg rühmen, die Variantenvielfalt in der CDU-CSU in der letzten Phase der Ausschussberatung noch einmal angereichert zu haben. Mit einem Antrag, den er kurz vor der Schlussabstimmung im federführenden Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung für die dort vertretenen CSU-Abgeordneten eingereicht hat, wollte er die Beteiligung der von den Arbeitnehmern gewählten Gewerkschafter an der Aufsichtsratsarbeit verhindern. Aus isolierter Position wurde da Herr Kollege Graf Stauffenberg gewiss nicht isoliert. Dies sind nur einige der Torstangen, die den Mitbestimmungsslalom der CDU-CSU abstecken. Eins jedoch ist Merkmal des so abgesteckten Kurses, den die Union von Biedenkopf bis Schleier fährt. Unter dem Stichwort einer neuen Verbandspolitik will man nämlich Gewerkschaften gängeln. Aus dem Lager der Opposition gibt es zahlreiche Versuche, die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften auseinander zu dividieren. Und dies ist ein solcher Versuch. Nur wird er nicht immer in dieser Schlichtheit praktiziert. Die neue Sozialfrage. Und hier kann ich nicht sehr originell darauf antworten und die alten sozialen Antworten. Herr Schleyer hat erst kürzlich in seiner Kennzeichnung der Verbände als befestigte Bürgerinitiativen die Terminologie der Kritik an den Gewerkschaften aufgegriffen, die der alte Götz Briefs mit den befestigten Gewerkschaften entwickelt hat und die noch heute die Waffenkammer aller Gewerkschaftsfeinde füllt. Mit einem neuen Verbänderecht, das Sie in die Diskussion eingeführt haben, soll diszipliniert werden. Und in diese Strategie passt auch die Hofierung gelb gestrichener Gewerkschaften, die man offensichtlich aufpäppeln möchte. Die deutschen Gewerkschaften, fragen Sie doch mal Ihren Generalsekretär. Die deutschen Gewerkschaften haben ihr verantwortliches Handeln immer wieder unter Beweis gestellt und keine engstirnigen und egoistischen Positionen vertreten. Ein Blick über die Grenzen bestärkt uns in der Meinung, dass wir mit Richtungsgewerkschaften schlecht gefahren werden. Die Gewerkschaften kann man nicht nur in Notfällen als Feuerwehr rufen, damit sie unpopuläre Entscheidungen mittragen. Die Gewerkschaften haben neben ihrer Schutzfunktion eine wichtige Gestaltungsfunktion in unserer Gesellschaft. Und Sie haben die demokratische Bewährungsprobe besser bestanden als andere. Niemand ist deshalb berechtigt, Zweifel und Misstrauen zu sehen und bei jeder Gelegenheit das Gespenst eines Gewerkschaftsstaates an die Wand zu malen. Unsere Überzeugung war es von Anfang an, dass die Gewerkschaften an der Durchführung der Mitbestimmung beteiligt werden müssen, weil die betrieblichen Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten ihres sachkundigen Rates bedürfen. Ich will gerne ein wenig unterbrechen, damit sich die Unruhe legt, denn ich habe das Gefühl, es könnte vielleicht den einen und den anderen doch noch beeindrucken, nicht wahr, sich einmal Gedanken zu machen über die wirkliche Stellung der Gewerkschaften in unserem Lande. Und nur die Gewerkschaften sind in der Lage, die allgemeinen Arbeitnehmerinteressen, die über den Betrieb hinausreichen, in die Aufsichtsratsarbeit einzubringen. Denn sonst könnte in der Tat die Gefahr bestehen, dass der Horizont am Hüttenzaun endet. Ein wichtiger Punkt des Gesetzes ist die Beteiligung der leitenden Angestellten. Frau Präsidentin, ich sehe die rote Lampe. Ich bitte um die Genehmigung, mir 5 Minuten noch zuzubilligen, denn einige Zwischenfragen haben mein Kontingent ein wenig strapaziert. Ein wichtiger Punkt des Gesetzes ist die Beteiligung der leitenden Angestellten. Ihre Zugehörigkeit zur Arbeitnehmerseite des Aufsichtsrats und ihr besonderer Minderheitenschutz werden von vielen nicht als eine gute Lösung angesehen werden können. Ohne ihre Beteiligung aber hätte es keinen Fortschritt in der Mitbestimmung gegeben. Darüber kann es keinen Zweifel geben. Und es kann auch keinen Zweifel darüber geben, dass die Entscheidung für die im Gesetz vorgesehene Lösung umstritten bleiben wird, weiter diskutiert werden wird. Wir meinen, meine Damen und Herren, dass die leitenden Angestellten bei der Praktizierung der Mitbestimmung ihre eigene Position erkennen müssen. Auch sie haben ihre Interessenlage und können sich nicht als Vollstrecker eines abstrakten Kapitalinteresses verstehen. Das Mitbestimmungsgesetz ist auf Kooperation angelegt. Und der Zwang zur Zusammenarbeit und zur Einigung gilt in besonderem Maße für die Arbeitnehmerbank. Die Mitbestimmungspraxis wird zeigen, wie die faktische Zuordnung der leitenden Angestellten vor sich geht. Es wird darauf ankommen, die Zusammenarbeit nach dieser Entscheidung vorurteilslos zu suchen und zu praktizieren. Zum Schluss noch ein Wort zu der viel strapazierten Verfassungsfrage. Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion ist der festen und der begründeten Überzeugung, dass mit diesem Gesetz der Spielraum der Verfassung nicht ausgeschöpft ist. Wir haben eine politische Lösung gefunden, und zu der bekennen wir uns. Unsere Auffassung wird auch durch die Tatsache erhärtet, dass die bewährte Montanmitbestimmung erhalten bleibt. Die Montanmitbestimmung ist älter als das Grundgesetz. Ihre Einführung ist und bleibt ein wichtiges Datum in der Entwicklung unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung unter dem Dach des Grundgesetzes. Wir sind der festen Überzeugung, dass mit dem neuen Mitbestimmungsgesetz ein entscheidender Schritt nach vorn getan wird. Die Gewerkschaften haben zu erkennen gegeben, dass sie nach der Verabschiedung dieses Gesetzes alles daran setzen, um dessen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Wir vertrauen darauf, dass das Gesetz bald mit Leben erfüllt wird, dass sich sein praktischer Nutzen jedermann beweist und dass es den Arbeitnehmern ein Stück mehr an Freiheit bringt. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Applaus